Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ostern und alles ist anders. Ich weiß nicht, ob ihr Erfahrung gemacht habt, da geht ihr abends ins Bett und am nächsten Tag wacht ihr auf und alles ist anders. Guter Freund hat erzählt, so hat er die Wiedervereinigung erlebt. Er war Pastor irgendwo Mecklenburg-Vorpommern, Pamba. Und dann ist er abends noch von der Veranstaltung nach Haus gefahren, kein Radio, nichts. Ging ins Bett und irgendwo früh kommt der Nachbar völlig aufgelöst und sagt, na Mensch, und wie und was? Und sagt, ja, wie, was ist, was passiert? Bist du nervös? Und er sagt, ja, die Mauer ist weg. Und er sagt, er hat doch nicht an die Mauer in Berlin gedacht. Er hat irgendwann eine Gartenmauer gedacht. Da ist irgendwas passiert heute Nacht, ja, bis er dann merkt, ja Mensch, ja, die Mauer ist weg. Auf einmal alles anders. Auf einmal komplett neue Situation, in der er sich wiederfindet. Ja, so ist Ostern. Ostern heißt, alles ist anders. Und ich habe den Eindruck, wir tun uns manchmal schwer zu verstehen, was da wirklich passiert ist, wie eine Revolution. Dass da von jetzt auf gleich alles anders ist. Ich habe manchmal gedacht, die armen Jünger, die waren schon gestresst. Da waren sie völlig am Boden zerstört. Und das Kreuz war das Zeichen von dem Scheitern von Jesus. Und dann begegnen ihnen der Auferstandene und sie wissen, das Kreuz ist das Zeichen des Sieges, Todes überwunden. Da haben sie erlebt, dass alles, was bisher Jesus gesagt hat, für sie oft so unverständlich war. Wo er erzählt hat, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch und hin und her. Und auf einmal merken sie, Mensch, wenn der Auferstandene ist, das macht ja alles Sinn. Und wenn sie im Kindergottesdienst waren, haben sie vieles gelernt aus dem Alten Testament. Und auf einmal ist dann Auferstandene und sie merken, von diesem Auferstandenen her, da bekommt alles einen anderen Sinn, was da beschrieben worden ist. Da ist ja vieles erfüllt worden, da ist ja vieles von dem, was da versprochen worden ist, von Gott nochmal so ganz anders getan worden. Ja, Ostern, alles ist anders. Ich habe mir gedacht, na, die Feinde von Jesus, die haben auch Probleme gehabt. Da haben sie am Karfreitag gedacht, Problem gelöst. Zwei Tage später war das Problem noch größer. Weil man nicht nur er lebt, sondern er hat den Tod überwunden. Und aus der kleinen Jesusbewegung, die so regional war, eine weltweite Bewegung geworden. Ostern ist wirklich sowas wie eine Revolution. Da ist Jesus der, der eine ganz neue Realität herbeiführt. Tod ist überwunden, die letzten Gegebenheiten in seiner Hand. Ostern als Revolution. Und wisst ihr, Ostern ist sowas auch wie eine Gretchenfrage. Ich weiß nicht, wisst ihr, was die Gretchenfrage ist? Mancher, der schaut eher ratlos. Ja, also das ist nicht, dass einer Gretel fragt, hast du mich lieb? Sondern Gretchenfrage, Goethe, Faust, ja, das kann man mal glänzen, ja. Macht immer fast so ein bisschen Eindruck, dass man gebildet ist. Ja. Ich gebe es zu, ich habe Faust nie gelesen. Aber Gretchen ist die, die dann diese Frage stellt, wie hältst du es mit der Religion? Und die Gretchenfrage wird symbolisch für eine Frage, wo ein Mensch sich festlegen muss und wo er sagen muss, und jetzt beziehe ich Standpunkt, wofür stehe ich? Und die Auferstehung ist die Gretchenfrage für die Christen. An dieser Frage entscheidet sich der Glaube. Nämlich an der Frage, ist Jesus wirklich leibhaftig und real auferstanden, ja oder nein? Und wenn ich Paulus ernst nehme, so wie er in diesem ganzen Brief, der an die Korinther schreibt, wo diese Frage der Auferstehung heiß diskutiert wurde, da sagt er, an dieser Frage entscheidet sich, ob du Christ bist oder nicht. Und damit treibt es auf die Spitze. Und damit haben sich ja Menschen zu allen Zeiten schwer getan. Wie ist es denn mit der Auferstehung? Und man hat ja versucht, die irgendwo zu erklären oder wenigstens eine Deutung zu finden. Ja, und das Bequemste war ja immer, Jesus war nicht wirklich tot, er war nur scheintot, ist dann auferstanden, hat den Stein weggedrückt und ist rausgegangen. Also eigentlich sehr absurd. Wieder andere sagen, Jünger haben ihn gestohlen. Wieder andere sagen, Jesus ist nur in unsere Verkündigung hinein auferstanden. Solange man von ihm redet, lebt er. Dann ist mein Großvater auch auferstanden. Wisst ihr, das sind alles schwache Erklärungen. Paulus, er geht so weit, dass er sagt, wenn es um Ostern geht, dann stellt sich nur noch eine einzige Frage, ist er wirklich auferstanden, ja oder nein? Und er sagt, hoffen wir, allein in diesem Leben auf Christus sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Er sagt, ein Glaube ohne den Auferstandenen und die Realität der Auferstehung ist eine billige Vertröstung auf das Diesseits. Dann haben wir nichts mehr zu erwarten, dann müssen wir uns mit diesem Leben abfinden. Dann wird Glaube zur Ideologie, nur noch zu einer Überzeugung, aber nicht mehr zu einer Erfahrung. Dann wird Glaube nur eine billige Vertröstung. Ja, du musst irgendwo mit dieser Welt fertig werden und es wird schon irgendwie gehen. Du kannst nicht mit dem auferstandenen Jesus rechnen für diese Welt und für dein Leben. Dann wird Glaube alles andere als nur ein Betrug. Dann ist es eigentlich nur etwas, wo man Dinge erzählt, die aber die wesentliche Spitze verloren haben, weil Jesus immer von seiner Auferstehung her alles begründet hat, was er tut und sagt, auf das kommt es an, auf das läuft alles hin. Paulus sagt, ohne die Auferstehung ist unser Glaube eigentlich für die Mülltonne. Und damit eine große Herausforderung. Gretchenfrage, ist Jesus wirklich auferstanden, ja oder nein? Da entscheidet sich mein Glaube. Und jetzt hat Jakob vorhin ja schon gesagt in der Einleitung, wie ist es denn, wenn Jesus wirklich auferstanden ist? Was bedeutet das? Welche Folgen hat es für uns, für unser Leben? Und Paulus, er nimmt diesen Gedanken weiter. Und er sagt, ja, nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung, als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Das alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott sei alles in allem. Boah, manchmal denke ich, Paulus, wäre es nicht einfacher gegangen? Irgendwie ist er schon sehr kompliziert, oder? Gerade dieser letzte Satz, schauen wir mal, ob wir durchkommen. Ostern, alles ist anders. Was ist anders? Vielleicht manches sehr vertraut, vielleicht manches auch nochmal ganz neu von Bedeutung für uns in der Situation, in der wir sind. Ostern heißt, der lebendige Gott hat die letzte Macht über Leben und Tod. Wisst ihr, die Jünger am Karfreitag, da standen sie da und wussten, da kommt nichts mehr. Tod ist tot. Da ist ein Schlussstrich gezogen. Und so haben sie gelebt. So sind sie auch in ihren Alltag zurückgegangen. Das ist die letzte Macht, der wir nichts entgegensetzen können. Die letzte feste Gegebenheit in dieser Welt, der kein Mensch mehr etwas entgegensetzen kann. Und dann an Ostern auf einmal, wie Paulus hier so begeistert sagt, und nun aber ist Christus auferstanden und er macht damit deutlich, das, was wir Menschen als letzte Gegebenheit oder als letzte Macht in dieser Welt erleben, das hat er überwunden. Das heißt, er ist größer als die letzten festgefügten Dinge in dieser Welt und er ist nicht eingebunden in diese Dinge, sondern er ist Herr darüber. Und so begegnen wir unserer Welt. Wisst ihr, Auferstehung von Jesus heißt, es gilt eine neue Herrschaft in dieser Welt. Und es gibt so vieles, was für uns so festgefügt ist. Wir sagen, da ändert sich nichts mehr. Das steht fest, da kann ich nichts mehr erwarten. So sind die Dinge nun einmal. Und jetzt auf einmal zu erleben, da ist einer, der hat die letzten festgefügten Dinge unter seiner Herrschaft und er ist darüber der Herr. Und noch mehr, er ist nicht nur der Herr darüber, sondern er ist hier real gegenwärtig in dieser Welt als dieser Herr. Und er ist derjenige, der niemals an dem, was in dieser Welt ist, scheitern wird, egal ob wir Menschen daran scheitern und nicht. Das ist so diese Botschaft, die Paulus hier im Hintergrund hat. Er sagt, Mensch, Leute, da ist ein lebendiger Herr hier gegenwärtig, der die Macht in der Hand hat, alle Macht. Und ihr müsst diese Welt nicht mehr ohne ihn denken. Du musst diese Welt nicht mehr ohne ihn erleben. Du darfst sie immer mit ihm erleben. Diese Welt, so chaotisch wie sie ist. Ich habe manchmal gedacht, was für ein Geschenk, zu wissen, in diesem ganzen Herausforderung unserer Welt, da ist Jesus immer noch der, der die Macht in der Hand hat, die letzten Gegebenheiten, und der hier gegenwärtig ist. Und keiner weiß, wie sich der Nahe Osten entwickelt. Keiner weiß, wie die Dinge passieren werden. Und ich sage, was für ein Geschenk. Ja, ich erlebe diese Welt nicht alleine, ich erlebe sie immer mit ihm. Und er wird niemals an den Geschehen dieser Welt scheitern. Und diese Größe des Handelns von ihm, diese Größe der Macht, sie wird auch dort sichtbar, dass er in Dingen etwas bewirkt, wo keiner mehr gedacht hat, es macht noch Sinn. Mal ehrlich, hätte man am Karfreitag Petrus zur Seite genommen oder vielleicht auch eher den intellektuellen Bartholomäus oder andere, dann hätte gesagt, Leute, das ist absolut sinnvoll, was hier passiert. Dann hätten die gesagt, hast du irgendeinen Schuss nicht gehört? Das macht keinen Sinn, was da passiert. Und dass dort das größte sinnvolle Geschehen passiert ist, nämlich die Versöhnung zwischen Gott und Menschen, das hat keiner gedacht. Und es ist Ausdruck von dieser Macht Gottes, der sagt, ich bin derjenige, der in dieser Welt alles in der Hand hat, und ich bin derjenige, der über allem Geschehen die Regie führt, und du wirst diese Welt nie ohne mich erleben müssen. Ich bin der Auferstandene. Was für ein Geschenk. Du wirst auch deine Welt nicht ohne ihn erleben müssen. Auch wenn sie manchmal hier im Chaos versinkt oder in der Überforderung oder in der Sinnlosigkeit von Ereignissen. Zu wissen, dass dieser lebendige Auferstandene, der sagt, ich bin größer als die Dinge, an denen du nichts mehr änderst. Und er hat die Tür zur Ewigkeit aufgetan. Paulus, er spricht hier von dem Erstling, bezieht er sich aufs Alte Testament. Da wurden die Erstlinge, ja, die ersten Früchte wurden Gott gegeben. Ja, und es war wie so eine Ankündigung, da kommt noch eine Menge nach. Da wird Gott euch noch viel schenken. Und er sagt ja, und so wie diese Auferstehung von Jesus passiert ist, hat er die Tür zur Ewigkeit aufgestoßen. Und er sagt, da kommt noch eine Menge Ewigkeit für euch. Nicht nur er hat diesen Tod überwunden, sondern das wird auch euch gelten. Jesus, der lebendige Gott, der die letzte Macht hat. Und dann gibt's die lebendige Hoffnung, die dem Tod und dem Leben standhält. Paulus sagt, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Das sind jetzt Konsequenzen. Paulus kommt von der Gewissheit, dass er sagt, wenn Jesus auferstanden ist, dann werde auch ich auferstehen. Dann wird diese Auferstehung allen Menschen gelten. Und dabei, das als Anmerkung, Paulus, er schreibt nicht nur die, die zu Jesus gehören, werden auferstehen, sondern alle werden auferstehen. Und da ist nicht die Frage, dass Gott sagt, hast du Lust aufzuerstehen oder hast du ein Problem, wenn du auf einmal nicht an mich geglaubt hast und dann begegnest du mir, möchtest du lieber tot bleiben? Sondern da heißt es, es werden alle auferstehen und sie werden alle diesem Gott begegnen. Und jetzt richtet Paulus den Fokus auf die Christen und sagt, wenn wir auferstehen werden und Jesus begegnen werden, dann heißt es, das letzte Wort ist in dieser Welt niemals gesprochen, sondern da kommt immer noch was. Und Hoffnung heißt, über diese Welt hinaus zu sehen und zu wissen, das Letzte kommt noch. Oder wie es jemand geschrieben hat, angesichts vom Sterben, das Beste kommt noch. Zu wissen, ich muss mein Leben im Horizont der Ewigkeit sehen. Und ich habe manchmal gesagt, in dieser Welt hier, da bleibt viel zu viel offen. Und Hoffnung heißt, darüber ist das letzte Wort nicht gesprochen. Für die Menschen, die hier so viel Unrecht erleiden, so viel an Missbrauch, an Gewalt. Und die erleben Das wird nicht gesühnt, das steht einfach im Raum. Zu sagen, das ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Menschen, die mit den Brüchen in ihrem Leben hier eigentlich nicht mehr diese Hoffnung haben, es wird gut, sondern die wissen, diese Gebrochenheit wird mich bis zum letzten Atemzug auf meinem Weg begleiten. Und dann Hoffnung zu wissen, aber dann kommt noch was und es wird gut. So vieles, wo Menschen sagen, das bleibt eigentlich an Wünschen, an Sehnsucht unerfüllt. Man hat so viel Hoffnung. Und es wird nicht gestillt. Und dann zu wissen, und am Ende bleibt nichts mehr offen. Auch so viel Fragwürdiges. Fragwürdiges, wo man an Gott und Menschen die Frage stellt, warum? Vielleicht manchmal vielmehr noch an Gott. Warum das Kind sterben müsste? Warum das Leid über diesen Menschen, der so geplagt ist? Warum? Ganz viele Fragen. Und dann zu wissen, da bleibt nichts mehr offen am Ende. Hoffnung heißt, da kommt noch was. Und was kommt, das ist Ewigkeit und das ist der Vater im Himmel. Und es heißt, dann ist alles am Ziel. Und diese Hoffnung ist eine Hoffnung, die belebt, eine Hoffnung, die ermutigt und eine Hoffnung, die nach vorne blicken lässt. Ich glaube, dass das für uns manchmal, die es uns so gut geht, oft gar nicht mehr so fassbar ist. Und sagt, naja, das ist dann alles schon hier, alles schön. Und wenn dann der Himmel kommt, also wenn du in Deutschland lebst, dann muss der Himmel sich schon anstrengen, dass er noch besser wird. Und wenn du noch in Bayern lebst, dann, ja, jetzt rede ich nicht von Franken. Ich glaube, diese Hoffnung erleben Menschen vielleicht am allertragfähigsten, die erleben, dass diese Last des Lebens und diese Fragen des Lebens unheimlich bedrängend sind. Und dann lesen wir von Menschen, die wegen ihrem Glauben an Jesus verfolgt werden und unsagbar leiden. Die sagen, es gibt nur noch eins, was uns trägt. Und es wissen, dass der Vater im Himmel auf mich wartet. Oder sind Menschen, die hier das Leben nicht mehr aushalten können. Sagen, für mich geht nur noch eins. Das Wissen, am Ende ist alles gut bei ihm. Und da werde ich bei ihm sein. Und diese Hoffnung hat Jesus eröffnet an Ostern. Er sagt, da ist jetzt diese Tür aufgegangen. Auf dich wartet nicht weniger als der Himmel und der Vater im Himmel. Und dann ist alles am Ziel, alle Gebrochenheit überwunden. Und Paulus sagt, ich weiß über dieser Welt, dass der auferstandene Herr alles zu seinem Ziel führt. Und dann hat er so ganz kurze Abfolge. Er sagt, als erstes ist Jesus auferstanden. Und wenn er wiederkommt, werden alle auferstehen, wir, die wir zu ihm gehören. Und dann wird er diese Welt zu seinem Ziel führen. Und dann wird er alle Macht, die in dieser Welt ist, letztlich überwinden. Nicht nur die Herrscher dieser Welt, sondern alle Mächte, Tod und Teufel, alles, was hier das Böse ist. Er sagt, es wird alles abgetan werden. Und dann wird am Ende nur noch eine Macht stehen, nämlich er selbst. Und dann ist alles am Ziel. Und Paulus sagt, und ich weiß, dass das kommen wird und dass Jesus alles tun wird, dass diese Weltgeschichte dort ankommen wird. Er selber wird es dorthin führen. Und wir können es herunterbrechen in unser eigenes Leben, dass Jesus uns genau bis zu diesem Zeitpunkt führt, wenn wir zu ihm gehören, dass er sagt, und dann wirst du dort ankommen, wo alles am Ziel ist, da sorge ich dafür. Da werde ich alles tun, dass du dieses Ziel erreichst. Und dann sind diese komplizierten Verse, die ihr vorhin gelesen habt, ja, hat man so den Eindruck, da schreibt Paulus ja mindestens von zwei oder drei Göttern, wenn der Sohn dann alles untertan hat, aber der eine ist nicht untertan, der ihm alles unterworfen hat und der wird es dann ihm unterwerfen und an sich selber auch unterwerfen. Da hat man so den Eindruck, ja, was geht es jetzt hier? Hier ist nicht von drei, vier Göttern die Rede, sondern es ist typisch Paulus. Ja, was man einfach ausdrücken kann, könnte man auch kompliziert ausdrücken. Und er war jüdischer Rabbiner und hat gedacht, ich drück's nicht kompliziert aus, sondern mega kompliziert. Das, was Paulus hier im Hintergrund hat, er sagt, da kommt die Weltgeschichte zum Ziel. Und da kommt das zum Ziel, was in 1. Mose 3, in dem, was wir als Sündenfall bezeichnen, von Gott angekündigt wurde. Sagt, da war der Bruch zwischen Gott und Menschen. Und dort hat er gesagt, es wird einer kommen, der wird das alles überwinden. Und das hat die ganze Weltgeschichte begleitet über Jahrtausende. Und wir wissen ja nicht, wie lange das noch dauert, bis Jesus wiederkommt. Und er sagt, und auf diesen einen Moment, dass diese ganze Weltgeschichte mit Gott versöhnt ist und dass Gott alles in allem wieder ist und Menschen bei ihrem Gott angekommen sind und dieser ganze Bruch und alle Folgen überwunden worden sind, darauf läuft alles hin. Und das hat Jesus gebracht. Und am Ende wird diese ganze Geschichte, die wir als Heilsgeschichte nennen, wird an diesem Ziel angekommen sein. Und dann spricht Gottes große Amen und sagt, jetzt sind wir wieder dort, wo ich die Menschen haben wollte, bei mir, in der Ewigkeit. Und Paulus sagt, und dass das so weit kommt, dafür sorgt der Auferstandene. Ostern, alles ist anders. Die Auferstehung von Jesus setzt ein komplett neues Vorzeichen vor unsere Welt. Komplett neu. Du musst mit dem Auferstandenen rechnen. In dieser Welt und in deiner Welt. Und zwar mit dem, der die letzten Gegebenheiten unter seiner Herrschaft hat. Und der, der darin gegenwärtig ist. In dieser Welt, in deiner Welt. Und du hast mit dem Gott zu rechnen, der dein Leben in einen neuen Horizont stellt. Du musst alles mit Ewigkeit denken. Ohne Ewigkeit hast du zu klein gedacht. Und du musst mich nicht weniger rechnen, als dass er als dieser Auferstandene nicht nur diese Weltgeschichte zum Ziel führt, sondern auch deine Lebensgeschichte. Und dass dort, wenn er am Ende des Amen spricht und sagt, das war's, alles so ist, wie Gott es haben wollte. Er sagt, und dafür sorge ich als der Auferstandene.